würde euch dann einladen, dass wir nochmal so ein bisschen abschließen heute Abend mit dem David. Wir sind gestern Abend schon sehr weit gekommen. Wir sind gestern ja schon mit ihm so weit gekommen, dass wir gesehen haben, dass diese Lichtfigur, diese Glanzfigur ja dann doch auch ihre Schattenseiten hatte und waren dann mit ihm in dieser Ernüchterung angekommen und sind heute Morgen in unserer Morgenandacht mit den 5 Bußpsalmen unterwegs gewesen, haben gesehen, dass David uns 5 Bußpsalmen hinterlassen hat im Psalter, weil ihm offenbar das so wichtig ist. Interessant, dass diese Bußpsalmen gerade von David kommen, ja, weil man von ihm auch diese schwere Sünde berichtet bekommen haben. Und er führt uns eben auch in die Buße. David wird uns zu einem Vorbild, zu einem Lehrer, nicht nur in einem guten Unterwegssein mit dem Heiligen Geist, sondern auch in einem richtigen Umgang mit seiner eigenen Schuld. Und wisst ihr, ich glaube auch, dass unsere Welt heute nicht unbedingt die perfekten heiligen Christen braucht. Ich sage immer, unsere Heiligung schulden wir auch einer Welt um uns herum. Denn Heiligung ist letztendlich ein Mittel auch, um die Welt zu gewinnen. Das ist Mission. Unser Lebensstil, unser von Jesus durchdrungener Lebensstil ist eine ganz starke Sprache, um eine gottlose Welt zu erreichen. Von daher, das soll schon so sein, dass wir durch einen guten Lebensstil auch Menschen überraschen und gewinnen. Aber wir wissen natürlich, dass sich unsere Mitmenschen genauso auf unsere Schwächen verlassen können, wie wir das auch können, ja? Also, das wird ja so sein. Egal, in welchem Kontext du lebst, Familie, Arbeitsplatz, mit Nachbarn, die werden immer früher oder später deine Macken kennenlernen. Das ist einfach so. Und ich glaube aber, dass die Welt nicht unbedingt perfekte Menschen braucht. Die Welt will sehen, wie unperfekte Menschen mit ihrer Schuld umgehen. Wie wir auch in diesem Lebensstil unterwegs sind, den wir von Martin Luther eben in seiner ersten von 95 Thesen gesagt bekommen haben, haben wir heute Morgen uns daran erinnert. Das ganze Leben des Gläubigen soll eine Buße sein. Eine alltägliche Erneuerung unserer Buße. Das heißt, es gilt, dass wir uns einfach immer wieder neu einüben, dass wir uns auch den Schwächen stellen, dass wir ehrlich sind. Und wisst ihr, das ist so eine starke Sache, wenn wir das auch unseren Mitmenschen zeigen, dass wir Fehler machen und dass uns das leid tut, wenn wir uns entschuldigen können und wenn sie auch erleben, wie wir mit unserem Scheitern umgehen und dass wir auch aus der Vergebung herausleben. Das ist die befreiende Botschaft, die unsere Welt braucht. Keine perfekten, nicht antastbaren Christen, sondern Christen, die echt genug sind, auch zu ihren Fehlern zu stehen, aber noch mehr auch zur Vergebung Gottes zu stehen. Das ist eigentlich gute Nachricht. Und von daher mussten wir bei David diese Schwäche auch sehen, mussten wir sein Scheitern auch sehen, weil sonst wäre diese gute Nachricht nur eine halbe gute Nachricht gewesen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und so ist es echtes Evangelium. Denn das ist Evangelium, das Wissen, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Und so haben wir gesehen, dass nach all dem, was David dann auch im 2. Samuel alles verliert, aufgrund seiner Sünde, dass wir dann auch sehen, wie Gott in seiner Barmherzigkeit ihn wieder zurechtbringt und dass er vieles von dem, was er verloren hat, dann auch wieder gewinnt, aber nicht alles. Also er gewinnt nicht alles zurück. Nicht alle Folgen seiner Sünde werden geheilt und werden rehabilitiert. Aber so manches dann schon. Manches kann gerettet werden. Und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen, dass aber er selbst vor allem am Ende seiner Herrschaft, am Ende dieser 40 Jahre Königsherrschaft, dann doch auch wieder zu sich selbst findet, auch sein Herz wieder sichtbar wird, sein Glaube, seine Demut sichtbar wird und Christus umso mehr uns auch in ihm begegnet. Das ist sehr, sehr schön. Und wenn ihr diese Geschichte noch so weiter lesen wollt, ich mache euch Mut, dass ihr einfach mal ins 2. Samuel reinlest, dass ihr dieses Buch zu Ende lest. Da merkt ihr dann, dass ich euch manches vorenthalten habe, weil einfach das die Zeit nicht zulässt. Aber was ich einfach heute Abend mit euch nochmal teilen möchte, ist das, was wir gerade schon gehört haben, nämlich die Art und Weise, wie das erste Buch Chronik jetzt über den David berichtet. Und das erste Buch Chronik, haben wir gesehen, ist eigentlich ein zweiter Blick auf die Geschichte von David. Und dem Chronisten ist dieser Juda-Blick, dieser messianische Blick, dieser Blick auf die Geschichte Jesu, auf die Heilslinie Jesu besonders wichtig. Und deshalb ist erste Chronik nochmal besonders herausgezoomt. Und das Spannende ist eben, wenn du das erste Buch Chronik anfängst zu lesen, dass du die ersten Kapitel nur über Namen stolperst, ja? Das sind so die Kapitel, die man überliest. Seien wir doch ehrlich. Ja? Wenn du das Buch vor dir hast, du wirst erst mal die ersten 10 Kapitel nicht viel lesen, weil es alles Namen sind. Und das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage. Warum überlesen wir das, was Gott offenbar so wichtig ist? Warum beginnt so ein Kapitel oder so ein Buch mit 10 Kapiteln Namen? Aus dem gleichen Grund, warum das Neue Testament mit einem ganzen Kapitel Namen beginnt, weil Namen wichtig sind für Gott. Ganz eine essentielle Beobachtung. Gott sind die einzelnen Personen sehr wichtig. Ja, er schreibt im großen Geschichte, aber die große Geschichte setzt sich zusammen aus lauter kleinen Geschichten. Und ihr Lieben, da ist deine drin und da ist meine drin. Da sind die großen sichtbaren Geschichten und die unscheinbaren. Aber für Gott gibt es keinen namenlosen Menschen, mit denen er Geschichte schreibt. Und alleine diese Botschaft finde ich sehr, sehr schön. Und für den Juden ist das ganz wichtig, diese Abkommenschaft, diese Nachkommenschaft. Wo komme ich her? Und ja, wer gehört zu mir? Und das ist erste Buch Chronik. Und da ist die Betonung auf den Stamm Juda. Und zeigt, dass David eben Teil von dieser Heilsgeschichte ist, die Gott von Adam bis zum zweiten Adam schreibt, von Adam bis zu Jesus. Und dann haben sie uns im ersten Chronik vieles aus der ersten Zeit des David gar nicht erzählt, sondern es beginnt dann in Kapitel 11, da, wo das zweite Buch Samuel begonnen hat, nämlich wo David König wird. Und wo er dann auch die Stadt Jerusalem erobert. Da beginnt eigentlich das Ganze. Warum? Weil für den Chronisten besonders David als der König wichtig ist. Der messianische König aus dem Hause Juda, der den Gott verheißen hatte. Der er geworden war. Auf seinem ganzen Werdegang als Knecht. Aber jetzt ist diesem Chronisten wichtig, ist der Bibel wichtig, dass wir uns nochmal damit hineinnehmen lassen. Dafür ist David bekannt als der große König, der Jerusalem, die Stadt des Friedens, erobert hat und zur Hauptstadt gemacht hat. Und da wird erzählt, ja, und dann wird erzählt, wer zu ihm gehörte. Wer um ihn dazugehört, das ist ganz wichtig, dass David nicht für sich alleine steht, sondern da werden Namen erwähnt von Menschen, die vorher mit ihm unterwegs gewesen waren. Seine 600 Leute, die wir vorher gar nicht kannten im 1. Samuel, wurde nur laut erzählt, da wurde nur gesagt, 600 Männer waren bei ihm. Jetzt plötzlich hast du Namen von denen, die damals bei ihm waren. Auch da wieder, Namen sind wichtig. Dann wird wieder gesagt, dass er auch die Bundeslade nach Jerusalem holt. Kapitel 15, und ab da wirst du jetzt merken, dass es dem David um ein großes Thema geht. Und das ist, dass er sagt, ich bin nicht nur zufrieden, dass die Bundeslade nach Jerusalem kommt, sondern um diese Bundeslade herum soll das Haus Gottes gebaut werden, soll der Tempel wieder stehen. Die Bundeslade, haben wir uns gestern erinnert, die kannten wir aus der Stiftshütte. Aus dem Zelt Gottes in der Wüste, das er hat bauen lassen unter Mose. Und das war dieses Zelt, das zwischen den 12 Stämmen war, in der Mitte des Volkes, Mittelpunkt. Ja, und dann dieses dreiteilige Zelt, wo es dann über den Vorhof ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste ging. Der Weg, wofür steht das Zelt? Ich würde sagen, im Kern steht die Stiftshütte für die Frage, wie ein sündiger Mensch mit einem heiligen Gott zusammenkommen kann. Dafür gibt es die Stiftshütte, ein Modell, ein Lehrmodell, ein pädagogisches Modell Gottes, Erlebnispädagogik. Wie kann der Mensch erstens mal verstehen, dass er sündig ist im Vergleich zu einem heiligen Gott? Und wie kann er dann verstehen, dass er als sündiger Mensch auch den Weg zu Gott finden kann. Und wie zeigt sich dieser Weg? Wie gestaltet sich der? Das ist die alte Stiftshütte und die Bundeslade ist eigentlich das Ziel, wo man hinkam. Und die Stiftshütte führt den Weg zu dieser Bundeslade. Und wenn jetzt hier der David die Bundeslade in die Stadt Jerusalem reinholt, dann drückt er damit aus, ich will, dass natürlich Gott in meiner Mitte wohnt und dass auch meine Menschen wissen, dass sie mit diesem Gott rechnen können. Aber das reicht ihm nicht. Die alte Stiftshütte ist weg. Das Zelt, das ist irgendwie nicht mehr zu haben. Er will was Größeres. Er will den Tempel. Und so ist jetzt David am Ende seines Lebens. Ich sehe diesen alten Mann, grau, wahrscheinlich mit Bart. Aber sein eines großes Thema ist, wie kann ich dafür sorgen, dass der Tempel in Jerusalem gebaut wird? Und du siehst jetzt in den nächsten Kapiteln, bei manchem anderen, was er auch noch tut, aber das große Thema nachher wird sein, dass er was tut. Er kauft zunächst mal den Tempelplatz. Er kauft den Platz, wo später der Tempel stehen wird. Und er kommt zu diesem Mann, dem das Grundstück gehört, und er will es ihm schenken. Er sagt, König David, darf ich dir schenken? Und David sagt, nein, ich lass mir doch das Haus Gottes nicht schenken. Ich möchte selber zahlen. Und er zahlt, ich glaube, 30 Silberstücke für diesen Tempelplatz. Das ist da, wo später tatsächlich dann der Tempel gebaut wird. Er kauft das Grundstück, wie man halt so ein Haus dann baut. Dann plant er. Und du siehst den alten David über den Plänen sitzen. Er plant diesen Bau vom Tempel. Und zwar bis in jedes Detail. Er weiß die Maße. Er weiß die Materialien. Und er weiß dann nicht nur, was er braucht. Er macht auch Listen, um das zu bestellen. Der ist im Internet und bestellt ordentlich. Ja? Der plant alles, er bestellt alles. Und sagt, okay, ich sorge dafür, dass alles da ist, damit dann später mein Sohn Salomo den auch dann bauen kann. Ah, haben wir schon gehört. Er wäre am liebsten natürlich selbst der Bauherr. Und David, das fällt ihm sehr, sehr schwer, dass er den Tempel nicht bauen darf. Und er hatte ja vorher gesagt, in 1. Samuel 7, Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, nein, David, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir eins. Okay, so läuft das bei uns. Nicht du baust mir eins, ich baue dir eins. Und dann hat er auch gesagt, David, an deinen Händen klebt zu viel Blut. Ich kann es nicht akzeptieren, dass du mein heiliges Haus baust. Das wird dann dein Sohn machen. Aber eben von nicht vorbereiten hat Gott nichts gesagt. Und da sagte David, okay, Herr, das hast du mir nicht verboten. Hast mir nicht verboten, Pläne zu machen, hast mir nicht verboten, den Tempelplatz zu kaufen, hast mir nicht verboten, die ganzen Planungen zu machen, Material zu bestellen, hast nichts dazu gesagt. Und ich sehe, wie Gott schmunzelt und sagt, alles klar. Ich sehe dein Herz, David, ich weiß, wo dein Herz ist. Alles, was du willst, ist, dass ich Platz habe in der Mitte deines Volkes. Am Ende deines Lebens geht es nicht mehr um dich als König, da geht es um mich als deinen Herrn und als den König dieses Volkes. Und das sieht Gott und das unterstützt er auch und lässt das geschehen. Was David aber dann nicht nur tut, ist, er baut nicht nur die Hardware, sondern er konzipiert auch die Software von dem Ganzen. Also er sagt nicht nur, ich schaue, dass die Mauern stehen und dass die ganzen Materialien da sind, sondern er plant auch dann die Liturgie und das ganze Personal. Er plant schon das ganze Personal, das dieser Tempel braucht. Für jeden Stamm, 12 Stämme Israel, braucht es ja mindestens eine Ordnung von Priestern. Er sorgt dafür, dass es 2 Ordnungen jeweils gibt, also 24 Ordnungen von Priestern. Also eine doppelte Belegschaft, mit denen die Stämme sozusagen vertreten sind, im priesterlichen Dienst, dort im Tempel. Er organisiert den Tempeldienst und das Personal. Sagt dann aber, ich brauche nicht nur im Hause Gottes, brauchen wir nicht nur Leute, die predigen und die Liturgie durchführen und die da dienen, sondern wir brauchen auch die Lobpreiser, wir brauchen die Musikanten. Und dann siehst du, dass er das auch organisiert, sagt genauso viele Priester, Musikanten wie Priester. 24 Ordnungen von Musikern, und das wird genau aufgelistet, was für Musiker, Sänger, alles wird dazu genommen. Er sorgt dafür, dass im Tempel ordentlich Lob gepreist werden kann. Ja, das ist ihm wichtig. Das siehst du im Leben des Davids am Ende bestellt auch die Leute, die so ein bisschen die äußeren Dienste übernehmen, die Torhüter, Schließdienst und alles muss drin sein. Also er lässt nichts, überlässt nichts dem Zufall. Und das finde ich so großartig. Das ist das, was den David am Ende ausmacht. Er will, dass das Haus Gottes steht. Und das ist eigentlich parallel zu dem, was wir im Psalm 23 gesehen haben. Wie mündet der Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich weiß nicht, wie es in der Einheitsübersetzung heißt. Ich bin mit der Luther-Übersetzung so vertraut. Was ist eure Variante? Wie sagt ihr das auswendig? Britta, wie würdest du das rezitieren? Weil das ist ein bisschen andere Übersetzung, glaube ich. Okay. In seinem Haus werde ich wohnen ewiglich. Okay. Also, oder für lange Zeit. Ja. Also, das ist das, wo Psalm 23 mündet. Es ist genau da, wo das Leben des David mündet, dass er sagt, es geht mir am Ende nur noch um das Haus Gottes. Es ist dann nachher noch mal einmal im ersten Chronik am Ende, gibt es noch mal eine Geschichte, die nicht so schön ist. Und das ist, dass der David sich verleiten lässt, noch mal auch eine Zählung durchzuführen. Und das war übrigens verboten, auch laut Gesetz, weil das war die große Versuchung der Könige, dass man eine Zählung durchführt, um zu schauen, wie stark bin ich aufgestellt gegen meine Feinde. Und Gott hatte ausdrücklich verboten, das Volk zu zählen, außer er hat es angeordnet. Es gibt im Alten Testament mal Geschichten, wo er es anordnet. Zum Beispiel, glaube ich, beim vierten Buch Mose, das ja im Lateinischen Numeri heißt, Englisch Numbers, weil da lässt Gott dann Volk zählen, das ist dann von ihm angeordnet. Aber in diesem Fall, da wird David wieder schwach und er sündigt noch einmal, indem er sein Volk zählen lässt. Und das ist nochmal eine etwas traurige Sache, weil auch Gott dann nochmal sagt, David, bei all meiner Liebe zu dir, ich kann das nicht ohne Gericht einfach so akzeptieren. Und da sagt David, du hast gesündigt, das war nicht okay und du musst dich jetzt entscheiden, ich stelle dir drei Strafen vor. Und eine von diesen drei Strafen kannst du dir aussuchen, immerhin. Er konnte sich das aussuchen. Und eine von den Strafen war eben, dass er in die Hände Gottes fällt und nicht in die Hände von Feinden. Das war eine Option, dass er ihn in Feindeshand gibt oder irgendwie Feinden einen Sieg gibt über ihn. Er sagt dann, Gott, ich wähle die Version, wo du sagst, wo ich dir ausgeliefert bin, weil ich habe ja immer noch Hoffnung, dass du barmherzig bist. Ich weiß, du bist barmherzig. Ich falle lieber in deine Hand, Herr, als in die Hände meiner Feinde. Und so richtet Gott ihn oder auch sein Volk. Es gibt Tote im Volk. Also das tut nun mal richtig weh. Und ich habe mich gefragt, warum wird uns das nachher noch einmal berichtet? Das sind nicht die Sünden, die vorher gewesen sind. Es ist eine neue Sünde. Und ich habe mich noch mal gefragt, warum kommt das damit rein? Und das hat alles zu tun mit dem Haus Gottes. Es ist mitten in diesen Berichten um den Tempel. Und ich habe das Gefühl, dass uns der Heilige Geist damit sagen möchte, denkt dran, auch wenn dieser Mann am Ende nur noch eins im Kopf hat, im Herzen hat, nämlich Gott seinen Platz zuzuordnen, den Tempel zu bauen, Gottesdienst zu ermöglichen, merkt er auch nochmal, dass er Barmherzigkeit und Vergebung und diesen Tempel tatsächlich selber existenziell nötig hat. Das ist nicht nur eine romantische Idee. Das ist eine existenzielle Bedürftigkeit, auch für David und für das ganze Volk. Das ist nochmal so eine Geschichte und meine Erklärung dazu. Aber ich möchte uns zum Abschluss dann aus dem Kapitel 29 lesen. Im ersten Buch Chronik, da hören wir nochmal den König David und wir kriegen ein bisschen mit, was ihn am Ende seines Lebens ausmacht und was sein Herz füllt. Erste Chronik, Kapitel 29. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Ich aber habe aus all meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz aus zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge. Boah, der hat ordentlich eingekauft. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum heiligen Hause geschafft habe, 3000 Zentner Ophir-Gold und 7000 Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen. Das golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Also er sagt, dieses Haus baut sich aus unseren freiwilligen Gaben. So baut sich das Haus Gottes aus den freiwilligen Gaben. Und er gibt ein gutes Vorbild und sagt jetzt, was er da gemacht hat, nicht um sich zu beweisen, sondern um sein Volk anzustiften. Deshalb diese Frage jetzt. Also das habe ich gegeben, gebt ihr auch was? Und da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und die Vorsteher über das Königsbesitzungen willig. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jahils des Geschoniters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren. Ist das nicht schön? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Geben macht fröhlich, geben macht Freude. Denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Ihr Lieben, was Unfreiwilliges will der Herr doch gar nicht. Er freut sich, wenn wir freiwillig geben. Bei dem Geben habe ich immer gesagt, 10% ist alttestamentlich und da war es sowieso auch mehr. 10% ist ein schöner Richtwert, es darf gerne auch mehr sein. Ja, aber das ist so dieses von freiem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Anbetung pur. Er führt sein Volk in die Anbetung. Er sorgt dafür, dass sie nicht bei ihm hängen bleiben, sondern bei Gott, der über ihm steht. Wunderbar. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Die Frage hat man schon mal gehört. Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Ihr Lieben, das finde ich ganz gewaltig. Das ist diese Freiheit eines Menschen, der weiß, ich weiß mich ja eh nur beschenkt. Alles, was ich habe, gehört Gott eh. Von daher kann ich ihm großzügig zurückgeben. Und was ist das für eine Ehre, dass ich Gott viel geben kann? Das heißt, dass er mir viel gegeben hat. Ist das nicht eine tolle Logik? Das wäre was ganz Befreiendes, wenn wir das auch umso mehr entdecken könnten. Viel geben ist ein Zeichen von großer Dankbarkeit. Denn wir sind Fremdlinge, Vers 15, und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Oh, ich weiß, ich komme und gehe, wer bin ich schon? Herr, unser Gott, all dies viele, das wir hergebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen, es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich. Der König nach dem Herzen Gottes betet darum, dass sein eigenes Volk auch dieses Herz hat und behält. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffendes Herz und er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte, auf dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe. Und David sprach zur ganzen Gemeinde, lobet den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie neigten sich und fielen nieder vor dem Herrn und vor dem König und opferten dem Herrn Schlachtopfer. Und am anderen Morgen opferten sie dem Herrn Brandopfer, 1000 junge Stiere, 1000 Widder, 1000 Lämmer und ihre Trankopfer sowie Schlachtopfer und in Mengen für ganz Israel. Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem Herrn mit großen Freuden. Und machten zum zweiten Mal Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok, den Gerechten, zum Priester. Das ist eine Party, finde ich. Eine Wahnsinnsparty. Aus einer großen Freude und Freiwilligkeit heraus geht es nur um Gott und seinen Platz im Volk und seine Ehre. Und dann die letzten Sätze seines Lebens. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters Davids statt und fand Anerkennung. Und ganz Israel wurde ihm gehorsam. Und alle Obersten und Helden, auch alle Söhne des Königs Davids, stellten sich unter den König Salomo. Und der Herr machte Salomo immer größer vor ganz Israel und gab ihm ein herrliches Königreich, wie es keiner vor ihm über Israel gehabt hatte. So ist nun David, der Sohn Isais, König gewesen über ganz Israel. Und die Zeit aber, die er König war, ist 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und zu Jerusalem 33 Jahre. Und er starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre. Ist das nicht ein toller Abschluss? Satt an Leben, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Stadt. Die Geschichte aber des Königs David, die frühere und die spätere. Siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels, des Sehers und in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads, des Sehers. Die letzten beiden Bücher kennen wir nicht. Das erste haben wir gelesen, erste Buch Samuel. Dazu auch seine Regierung und seine tapferen Taten sowie die Geschehnisse, die über ihn und Israel und über die Königreiche in allen Landen dahin gegangen sind. Haben uns ganz bewusst dieses Kapitel gelesen, dass wir es einfach im O-Ton hören, wie Gott auch den David abschließen lässt. Und wir haben gesehen, es geht nicht um David letztendlich, es geht darum, dass der immer schon König in Israel sein sollte und wollte, er seinen Platz hat. Und das ist Gott selber. Und die Königsherrschaft in Israel sollte immer dazu dienen, dass die Könige Gott sozusagen herrschen lassen, dass Gott herrschen kann durch die Könige und dass Gott durch die Könige an sein Ziel und zu seinem Willen kommen kann. Also von daher hat sich das Wort tatsächlich erfüllt, wo Gott sagt, ich habe meinen Knecht David berufen zum König, damit er meinen ganzen Willen erfülle. Und der Wille Gottes ist durch David entstanden, wahr geworden, indem David Gott hat König sein lassen. Nun, zu guter Letzt die Erinnerung, dass es ja nicht um letztendlich diesen Tempel geht. Dieser Tempel, den Salomo dann bauen durfte, der ist dann irgendwann auch wieder zerstört worden, ist irgendwann auch dann wieder mal ausrangiert worden, ist dann vom Herodes nochmal neu gebaut worden. Und zur Zeit Jesu gab es einen Tempel in Jerusalem, das war dann so die Update-Version von dem Salomos Tempel. Aber wir sehen nachher übrigens, dass Gott in diesen Tempel beim Salomo zwar einzieht, am Ende vom Alten Testament aber gar nicht mehr in diesen Tempel einzieht mit seiner Herrlichkeit, sondern am Ende hast du nur noch dieses Gebäude. Und Gott sagt, was brauche ich für so ein Gebäude? Ich habe davon nichts, wenn ich die Herzen der Menschen nicht habe. Und dieses Gebäude im Alten Testament, dieser Tempel, wird zu einem Bild des Tempels im Neuen Testament, was Gott geistlich baut. Und wir wissen, dass dieser Tempel des Heiligen Geistes, dass dieser Tempel Gottes nicht mehr aus Steinen gebaut ist, sondern aus lebendigen Steinen, so wie sie hier sitzen. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Gegenwart macht sich fest in dir und in mir und in unserem Miteinander. Wir sind der Tempel Gottes. Und diese Sehnsucht Davids soll unsere Sehnsucht sein, dass wir sagen, Herr, bau du dein Tempel, bau du dein Haus in uns, durch uns, mit uns, trotz uns, bau du's. Lass uns das Leben erfüllt in Christus natürlich, das geht nur durch Christus. Und das Ganze, die ganze Stiftshütte, der ganze Tempel im Alten Testament bezeugt in allen Details von Jesus. Unsere Beziehung nicht zu diesem David ist wichtig, sondern zu dem richtigen David, zum wahren Fürsten aus Juda. Und das ist Jesus, der wahre König auf dem Thron Davids. Und unter der Herrschaft dieses Christus baut sich dieser Tempel, baut sich dieses Reich und dazu sind wir berufen. Und dazu will auch David dienen, dass er uns letztendlich bei Jesus münden lässt. Ja, es wäre ein nächstes Thema übrigens. Man könnte mal eine Woche machen über die Stiftshütte. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Einen Gang durch die Stiftshütte. Das wäre mal so eine Woche durch so ein Modell und einfach mal auch die Stiftshütte anschauen und schauen, was da so an Material ist und was dieses Material zu bedeuten hat. Das wäre eine mögliche Tour mal. Aber soweit an dieser Stelle auch zu David und zu dieser Königswürde und zu diesem Riesenmut, den wir von ihm gesehen haben. Und wie gesagt, dieser Riesenmut hängt an diesem Gott. Wenn ich ihn Gott sein lasse und alles in Bezug zu diesem Gott setze, der am Ende noch so gelobt worden ist, und wenn ich auch diesen Gott über mich herrschen lasse, da entsteht Riesenmut und da entsteht Königswürde. Und Königswürde ist eine Frage des Charakters. Eine Frage eines Lebensstils. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für das, was wir vorhin schon zusammentragen durften und dass wir gemerkt haben, du hast uns in diesen Tagen erreicht. Du hast zu uns gesprochen. Wir danken dir, Jesus, dass du uns David geschenkt hast und dass du uns eingeladen hast, über vieles zu staunen in seinem Leben. Aber danke, Jesus, dass du uns den David gegeben hast, weil er uns auf dich hinweist. Und wir möchten abschließen, nicht mit David, sondern mit dir. Und möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, Jesus, dass du der wahre David bist. Dass sich in dir tatsächlich der Wille Gottes verkörpert, das Reich Gottes verkörpert, Jesus. Und danke, dass du ein König warst ohne Ecken und Kanten. Dass du ohne Sünde warst. Dass du tatsächlich der einzige Mensch warst nach Adam, der so gelebt hat, wie Gott sich das vorgestellt hat. Danke, Jesus, dass du dieser David bist, der einfach fast zu schön ist, um wahr zu sein. Aber nein, es war wahr. Du warst die Liebe in Person. Du warst die Macht in Person. Du warst Gott in Person, Herr Jesus Christus. Und dafür ehren wir dich und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns aus deiner Kraft zu befähigen zu so einem Leben des David, zu so einem Leben des Christus. Und Herr Jesus, dass du das Geheimnis unseres Christseins bist. Und wir wissen, wir schaffen es nicht. Wir werden scheitern wie ein David. Aber Jesus, du wirst nicht scheitern. Zu dem Maß, wie wir dich zulassen. Zu dem Maß, wie wir dem Heiligen Geist erlauben, von uns alles zu haben. Werden wir in dieser gleichen Vollmacht, in dieser gleichen Würde, in dieser gleichen Liebe und Demut unterwegs sein können. Und Herr Jesus, so möchte man dir am Ende dieser Woche einfach sagen, Herr, wir sind hier und wir bitten dich, übernimm du, fülle du uns aus, verändere du uns, erneuere uns und verwende uns. Danke, dass Güte und Barmherzigkeit den David folgen durften sein Leben lang, dass er dankbar zurückschauen durfte, dass auch das Zeugnis über ihn eigentlich ein Zeugnis der Güte und der Gnade ist und dass es auch für uns gilt, Herr. Dass auch wir dieses Zeugnis für uns in Anspruch nehmen dürfen, diese Güte und diese Gnade. Aber Jesus, ich danke dir auch so für dieses Bild der Fruchtbarkeit und der Durchlässigkeit beim Hirten und seinen Schafen. Der David hat weitergegeben, was er empfangen hat. Und das möchten wir auch, Herr Jesus. Wir möchten die Barmherzigkeit, die Gnade, die Vergebung, die wir alltäglich von dir empfangen, gerne weitergeben in eine Welt, die das so dringend nötig hat, Herr Jesus. Und so möchten wir uns von dir senden lassen, auch morgen dann nochmal ganz bewusst. Aber auch die, die heute Abend zum letzten Mal dabei sein können. Danke, dass wir uns unter deine Sendung, unter deinen Segen stellen dürfen und dass du uns salbst und dass du uns befähigst zu dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Danke, dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage, darum geht. Und in dem Wissen wollen wir gehen, Herr Jesus, unter deiner Herrschaft und in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.